Ich schaue mir den Puls an und kann damit schon mal sehen, welche Organsysteme sind vielleicht betroffen, wo liegt die Schwäche, wo ist was gestaut, wo ist zu viel, wo ist zu wenig. Und je nachdem, wie der Puls sich anfühlt, gibt es verschiedene Pulsbilder. Und die werden in der chinesischen Medizin auch wirklich mit Bildern besprochen. Der eine Puls fühlt sich so an wie eine gespannte Gitarrensaite. Und so gibt es ganz viele verschiedene Pulsbilder, die mir sagen, das und das ist mit dem Organ los.
Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paracelsus Lab Podcasts. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Es wird traditionell, könnte man sagen, es geht um die traditionelle chinesische Medizin oder kurz TCM. Was es genau damit auf sich hat und wie die TCM funktioniert, wie die Ansichten sind, wie die Bereiche sind, mit denen man sich dort beschäftigt, das bespreche ich heute zusammen mit Franziska Trebut. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Ich darf ja Franzi sagen, oder?
Sehr gerne, ja.
Super. Franzi, du bist Therapeutin in eigener Praxis hier in München im Bereich TCM, also traditionelle chinesische Medizin. Und du kombinierst aber zwei unterschiedliche Bereiche, nämlich einmal die traditionelle chinesische Medizin als Therapieform. Dann hast du aber auch studiert im Bereich der Komplementärmedizin, hast einen Masterabschluss gemacht und bist also in verschiedenen Bereichen tätig, verstehst also auch den wissenschaftlichen Hintergrund der Therapieform. Und Fokus bei dir aber in der Praxis ist die TCM.
Genau. Und dabei habe ich den Schwerpunkt auf der Akupunktur und auf der Ernährung.
Das müssen wir gleich im Detail besprechen, was dann alles noch mit dazugehört. Aber da ist noch kein Ende, wenn ich mir genauer anschaue, in welchen Bereichen du überall tätig bist. Du bist auch Autorin, du hast Bücher geschrieben und dein Wissen vermittelst du nicht nur in der Praxis für deine Patientinnen und Patienten, sondern bietest eben auch Workshops an, Ausbildung und Ernährung spielt da eine ganz entscheidende Rolle.
Genau, Ernährung spielt eine große Rolle, die ich zum einen im 1:1 in der Praxis weitergebe, aber auch in Workshops, in Kochkursen, in Ausbildungen, wie man Ernährungsberaterin wird nach der TCM oder auf Retreats und Events.
Ja. Ernährung insofern immer ein spannendes Thema, weil da wollen wir heute auch ganz klare Tipps geben, weil immer wieder gefragt wird, okay, was kann ich denn essen? Wann soll ich etwas essen? Was ist für was geeignet? Also du hast ein Spezialgebiet, das finde ich ganz besonders wichtig, dass du, ich nenne es mal Rezeptentwicklung auch vornimmst. Insofern spannend, um zu sagen, was kann ich über die Ernährung machen bei bestimmten Symptomen, Beschwerden zur Unterstützung für meine Gesundheit?
Genau. Und wie kann ich Lebensmittel besonders gut kombinieren? Da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal in die Tiefe darauf. Wie wirkt jedes einzelne Lebensmittel und wie ist die Kombination wichtig oder auch die Zubereitung, sodass es mir körperlich gut tut?
Alles aus dem Blickwinkel der traditionellen chinesischen Medizin. Sehr, sehr spannend. Bevor wir genauer auf TCM, ich werde es so auch mal ab und an noch abkürzen, genauer drauf eingehen. Wie kamst du denn zur TCM?
Ich bin mit der TCM aufgewachsen, da meine Mutter auch TCM praktiziert und viele Bücher geschrieben hat in dem Bereich, besonders zum Thema TCM-Ernährung. Deswegen bin ich mit dem Ganzen aufgewachsen und ohne, dass ich es groß wusste, bin ich in diesem Bereich einfach bewandert oder viele Themen, die mich schon mein Leben lang begleiten, die für mich total Sinn machen. Und erst nach dem Abitur habe ich herausgefunden, dass mich das auch beruflich wirklich fasziniert und interessiert. Und deswegen bin ich den Weg eingeschlagen über die Komplementärmedizin mit meinem Masterabschluss und Ausbildung in TCM. Jetzt mit eigener Praxis, weil das für mich ein Feld ist, was für mich einfach total Sinn macht und für mich das Leben erklärt, Gesundheit, Krankheit erklärt und für mich einfach sehr logisch ist.
Traditionelle chinesische Medizin. Also wir haben einmal eine Heilkunst, die fernöstlich ist. Das heißt, es kommt aus dem chinesischen Raum und traditionell beinhaltet auch die Dauer, die Empirie, die dort hinter steckt. Also wir reden hier von wie viel Tausenden von Jahren Erfahrungsmedizin.
Das ist genau, wie du sagst, eine Erfahrungsmedizin. Das genaue Datum, das variiert immer, es sind mehrere tausend Jahre. Manche sprechen von 4000 Jahren, manche nur von noch mehr. Es ist wirklich eine sehr alte Medizin, die in verschiedenen Schriften festgehalten wurde, durch politische Unruhen auch immer mal wieder was verloren gegangen ist. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu datieren, aber es ist wirklich eine sehr, sehr alte Medizin.
Was bedeutet dann also diese alte Medizin? Was ist dann TCM?
TCM ist eigentlich eine Medizin, die so auf altem Wissen beruht, weil sich die Chinesen damals gefragt haben, worauf können wir uns verlassen? Was ist das, was politische Unruhen standhält, was Trends standhält? Also was ist das, was immer wiederkehrt, was immer Gültigkeit besitzt? Und da haben sie beobachtet, dass die Natur eine Gültigkeit besitzt. Ja? Also nach jedem Frühling kommt der Sommer, nach jedem Sommer kommt der Herbst, nach jedem Herbst der Winter und unweigerlich kommt nach dem Winter wieder der Frühling. Und so haben sie gesehen, dass diese Gesetzmäßigkeiten, die draußen in der Natur sind, auch in uns im Körper sich auch widerspiegeln, weil wir auch uns als Menschen in der Natur bewegen und auch diesen Rhythmen, diesen Zyklen oder man sagt auch diesen Wandlungsphasen unterliegen. Und das ist eigentlich so der Grundgedanke und der für mich auch etwas sehr Beruhigendes hat, zu wissen, das ist nicht nur ein Trend oder ein Hype, sondern das hat eine Gültigkeit und das ist so. Und ich kann mich darauf verlassen. Und so gibt es 5 Elemente oder 5 Wandlungsphasen und auch 5 Säulen in der TCM. Das eine ist die Ernährung. Dann gibt es die zweite Säule, die Kräutertherapie, die Phytotherapie. Die dritte Säule ist die Bewegung mit Qigong und Tai Chi. Dann gibt es noch die manuelle Therapie, das Trina An Mo. Und die 5. Säule, die Akupunktur.
Und du hattest eben schon eingangs erwähnt, dein Schwerpunkt in der Praxis. Also natürlich gehören alle Bereiche mit dazu. Ich glaube, das ist auch ein Grundprinzip in der TCM, sich gar nicht nur auf einen Bereich alleine zu fokussieren, aber Schwerpunkte kann man durchaus setzen. Da sagst du, ist bei dir insbesondere das Thema Akupunktur, was man ja auch kennt in der westlichen Medizin und Ernährung als ein wichtiges Standbein, als eine wichtige Säule.
Genau. Die Ernährung, weil ich das tagtäglich selber in der Hand habe. Ich kann jeden Tag etwas für mich tun, für meinen Körper. Ich habe meine Gesundheit damit auch selber in der Hand. Und weil die TCM einfach ein fantastisches Wissen hat über, wie wirkt Ernährung, wie wirken einzelne Lebensmittel auf den Körper und wie kann ich damit meine Ungleichgewichte, die jeder hat, gut ausgleichen. Und dazu die Akupunktur als zweiten Schwerpunkt, weil ich damit einfach körperliche Beschwerden, auch Sachen, die ich selber nicht so gut in den Griff bekomme, einfach gut bewegen kann, ausgleichen kann, wieder in die Balance bringen kann.
Und Akupunktur als Thema, ich meine, es gibt viele Mediziner, Heilpraktiker, die auch Akupunktur nutzen in der Praxis, aber das ist nicht gleichzusetzen, dann, dass es dann wirklich komplett TCM-therapeutisch ist, oder?
Die Akupunktur ist in manchen Teilen, in manchen Bereichen wissenschaftlich auch bei uns jetzt anerkannt. Das heißt, besonders bei Schmerzsyndromen, Knie, Rücken, Kopfschmerzen. Viele Ärzte, Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen lernen auch nur diesen Bereich. Also wie kann Akupunktur gezielt für diese wissenschaftlich anerkannten Bereiche eingesetzt werden? Oder auch nur Teile davon ist, die TCM ist aber ein Riesenfeld. Also man kann wirklich, das hört nicht auf, sich da weiterzubilden, fortzubilden. Und für mich ist die TCM alles, da gehören die alle Säulen mit dazu. Aber es ist auch schon toll, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Akupunktur macht.
Mhm. Ja. Das Thema, was du eben beschrieben hast mit der Entstehung, also tausende von Jahren an Erfahrung. Ich höre da ganz viel auch Beobachtung raus. Also ich meine, bei den Jahreszeiten kann man das noch einigermaßen nachvollziehen, aber es bezieht sich ja auch auf den Organismus selbst, also rhythmische Veränderungen, gerade auch in Bezug, wie funktionieren bestimmte Organe. Das heißt, hier haben TCM-Ärzte, Therapeuten früher schon sich der Beobachtung hingegeben und dann Interventionen gewählt und daraus hat sich dann quasi ein Therapiekonzept entwickelt oder wie kann das individuell eingestellt werden?
Genau, es beruht alles auf Erfahrung. Mhm. Das heißt, ob wir jetzt bei der Ernährung sind oder auch bei der Phytotherapie, es wurde, ich sag mal, ein Lebensmittel gegessen und beobachtet, was passiert im Körper. Und diese Erfahrung wurde wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis man irgendwann sagen konnte, okay, die Gurke macht das und das im Körper und kann eingesetzt werden bei den und den Befindlichkeiten oder Erkrankungen. Und das Gleiche mit Akupunkturpunkten. Es wurde einfach die Erfahrung gemacht, wenn dieser eine Akupunkturpunkt behandelt wird, kann die folgende Erkrankung damit ausbalanciert werden. Also es ist wirklich über die Erfahrung und damit auch ein langer, langer Prozess gewesen, bis ich wirklich Punkte, Erfahrungen, Rezepte so etabliert haben, dass wir sie heute anwenden.
Lass uns da mal konkret in Fallbeispiele reinschauen. Ich glaube, ein Thema, was Millionen von Menschen in Deutschland beispielsweise betrifft, aber weltweit, ist das Thema, wenn wir über Schmerzen beispielsweise reden. Da wird, glaube ich, Akupunktur in der Komplementärmedizin heutzutage auch schon, ich möchte nicht sagen standardmäßig, aber schon häufiger mit eingesetzt. Nichtsdestotrotz, klar, Schmerzen als komplexes, multifaktorielles Ereignis, was nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass irgendwo eine Wunde entstanden ist, sondern verschiedene Mechanismen eine wichtige Rolle spielen. Wie würdest du es unterscheiden, die Betrachtung von Kopfschmerzen oder auch Rückenschmerzen, der Blickwinkel aus der, ich nenne es mal die westliche Medizin, also so wie unser Medizinsystem auch funktioniert, was wahrscheinlich eher symptomorientierter ist im Vergleich zu einer TCM-Perspektive?
Also in der Praxis bei mir schaue ich mir erstmal an, was sehe ich denn überhaupt? Wie sieht der Patient, die Patientin aus? Ich schaue mir den Puls an und kann damit schon mal sehen, welche Organsysteme sind vielleicht betroffen? Wo liegt die Schwäche? Wo ist was gestaut? Wo ist zu viel? Wo ist zu wenig?
Moment, jetzt kommt der rein medizinische Sachverstand und sagt mir, du schaust dir den Puls an. Wie können wir uns das vorstellen?
Ich palpiere den Puls an beiden Handgelenken. Ich taste ihn, den Radialispuls. Und stelle mir da, das ist vielleicht bildlich gesprochen, vor, dass die Pulswelle spürbar ist. Und je nachdem, wie der Puls sich anfühlt, gibt es verschiedene Pulsbilder. Und die werden in der chinesischen Medizin auch wirklich mit Bildern besprochen. Der eine Puls fühlt sich so an wie eine gespannte Gitarrensaite. Der andere Puls fühlt sich an wie ein gedrilltes Seil. Oder dann gibt es einen Puls, der fühlt sich so an, als wenn ich auf das Gefieder von einem Hahn drücken würde. Es ist eine leichte Spannung, aber darunter falle ich in was ganz Weiches. Und so gibt es ganz viele verschiedene Pulsbilder, die mir sagen, das und das ist mit dem Organ los. Ja, da ist eine Fülle oder da ist eine Leere oder da ist eine Spannung oder da ist eine Hitze oder eine Kälte. Und das kann ich alles an dem Puls ablesen. Und das in Kombination mit der Zungendiagnose, wo ich mir die Zunge anschaue und alle Areale auf der Zunge mir ebenfalls ein Bild über den Zustand der Organe geben.
Das heißt, die Organe spiegeln sich auf der Zunge quasi wieder. Und ich könnte eine Verfärbung beispielsweise oder eine Verformung irgendwie daraus ablesen?
Genau, ich kann erstmal, schaue ich mir die Form von der Zunge an. Ist sie groß oder ist sie klein? Ist sie dick oder ist sie dünn? Hat sie eine bestimmte Farbe? Hat sie eine Rötung irgendwo oder eine Blässe? Gibt es irgendwelche Zahneindrücke oder Risse? Ist Belag da? Und all die Informationen geben mir einen Aufschluss über die Organe, aber auch über den Blut- und Flüssigkeitshaushalt im Körper.
Sind das die ersten beiden Maßnahmen, die du machst mit Patienten? Oder?
Als erstes kommt der Patient oder die Patientin zur Tür rein. Da sehe ich schon mal ganz viel. Man könnte so sagen, welcher Typ der Patient oder die Patientin ist. Ja, es ist also da kann man nicht schon mal so eine Grundstruktur sehen. Und dann als nächstes kommt der Puls und die Zunge und natürlich auch das, was der Patient, die Patientin mir sagt.
Was würdest du sehen, wenn jetzt jemand reinkommt, wenn ich zu dir reinkommen würde? Du darfst offen und ehrlich antworten. wenn du mich heute sehen würdest, wir kennen uns ja schon etwas, aber wenn du mich sehen würdest, welche Auffälligkeiten würden dir direkt ins Auge fallen?
Da müsste ich meine TCM-Brille wirklich aufsetzen und dann geht es so um die Elemente. Also welcher Typ du bist. Bist du eher ein Holztyp oder ein Erdtyp, Wasser, Feuertyp? Und je nachdem, wenn du natürlich kommst mit einem bestimmten Anliegen, also wenn es um Kopfschmerzen geht, dann würde ich schon mal meinen Blick darauf schärfen, was ist im Bereich des Kopfes los? Welche Meridiane sind da vielleicht betroffen? Und ist es der Kopfschmerz, ist es was Chronisches oder ist es was Akutes? Also ist es eher so deine Konstitution oder ist da vielleicht nur kurzzeitig was in Schieflage? Und dann würde ich zum Beispiel jetzt bei dir sehen, dass da einfach viel in den Kopf hochgeht. Also die Frage wäre dann für mich gar nicht so sehr, was ist oben im Kopf los, sondern ist bei dir unten alles gehalten? Ja? Hast du quasi unten genug Power, um die Energie unten zu halten, dass gar nicht erst was nach oben geht?
Also das ist insofern sehr spannend, weil wir haben, weißt du nicht, aber interessanterweise ist Kopfschmerzen, wenn man es jetzt mal nimmt, gar kein Thema.
Okay.
Aber dieses Halten unten, also wenn dann eher Rückenschmerz, wo ich drüber nachdenke, so das ist vielleicht auch etwas, wenn viel in den Kopf reingeht, bleibt die Energie und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema der TCM. bleibt die Energie nicht an den Orten, wo sie, oder fließt nicht dort, wo es sein sollte, und macht mir vielleicht dann auch Beschwerden. Also es geht häufig ja, glaube ich, auch um dieses Thema Energiestauung. Kann man das so benennen?
Energiestauung, aber manchmal hilft, oder für mich auch dieses Bild, wir brauchen ganz viel Power und Ruhe. Das ist wie so ein tiefer See. Ja? Mhm. Und wenn dieser See gut gefüllt ist mit Wasser, dann kann ein kleiner Windhauch kommen und der pustet dich nicht gleich um. Und wenn dieser See gut gefüllt ist, dann flutet auch nicht so schnell was nach oben. Und das passiert häufig bei Kopfschmerzen. Also wenn eigentlich zu wenig Wasser im See ist, dann kann was zu leicht nach oben steigen. Okay. Und bei Kopfschmerzen ist meistens ein zu viel oben, aber es ist gar nicht, es ruht meistens aus diesem, ist, unten fehlt was.
Ist diese bildliche Sprache, also wenn ich jetzt nochmal mir überlege, Patient, Patientin kommt zu dir rein, da findet Inspektion statt. Du schaust dir die Person an, die Konstitution an. Du weißt vielleicht, hast vielleicht einen über die Terminbuchung herausgefunden, okay, es ist so ein Symptom, was benannt worden ist. Und du sprichst jetzt hier gerne auch eben in einer bildlichen Sprache. Wahrscheinlich ist das auch ein Element, was deinen Patienten auch zugutekommt, dass du es eben auch ein Erklärungsmodell mitgeben würdest.
Genau, das ist für mich ein sehr hilfreiches Modell und ich finde, es geht ganz viel über das Verstehen. Also wenn ich in der Praxis was mitgeben kann über so ein kleines Bild und damit verstanden wird, ach, daher kommt es, dann fällt es mir leichter, was dafür zu tun, als wenn ich dir nur sage, du hast oben zu viel oder irgendwas stimmt nicht mit deiner Leber. Damit kannst du nicht so viel anfangen, wie wenn ich dir sage, deine Leber ist ein bisschen, da fließt es nicht so gut. Aber was dir helfen kann, um das wieder in Fluss zu bringen, wäre zum Beispiel Bewegung. Verstehe. oder.
Und das führt uns, glaube ich, weil ich sagte, lass uns mal in einem Fallbeispiel schauen, ob jetzt eben Kopfschmerz, Rückenschmerzen, wenn man diese Themen mal betrachtet, dass dein Blick nicht nur im ersten Schritt darauf geht, zu sagen, okay, was können so die typischen Ursachen sein, sondern über die Inspektion, Palpation des Pulses, Inspektion der Zunge, du quasi Informationen vom Patienten bekommst, die sie dir so gar nicht mitteilen würden. Das ist ja auch etwas. Also welche Rolle spielt das Gespräch oder das Mitteilen über bestimmte Symptome? Ist das ein wichtiges Element?
Ist zum einen ein wichtiges Element für mich auch nochmal, wie so eine Rückmeldung, okay, darum geht es. Mhm. Und ich merke auch in der Praxis, dass das Gespräch viel mehr Raum einnimmt. Es wird mehr und mehr, weil es auch so angenehm sein kann, wenn man mal wertfrei einfach alles auch loswerden kann, was man so auf dem Herzen hat. Und manchmal werden einem selber damit Zusammenhänge erstmal klar. Also für mich ist die Praxis auch so ein Raum, wo das alles da sein kann. Aber durch die Puls- und Zungendiagnose kann ich natürlich auch gezielte Fragen stellen, wo die meisten dann auch verblüfft sind, warum ich denn genau das frage. Also das ist für mich meistens nur noch mal so ein Rückcheck, liege ich richtig in meiner Richtung, in die ich gerade denke, und dann frage ich Symptome ab und es heißt, ah ja klar, nicht immer. Oder
ja. Und diesen Abgleich, also diese, man spricht ja eigentlich ja von so einer Intratester-Reliabilität, ein netter Begriff, was im Endeffekt bedeutet, dass du unabhängig der Person, die vor dir steht, immer wieder auch genau diese Treffer hast so lange geübt und trainiert letztendlich und so viele Patienten behandelt, dass du einen Puls palpieren kannst und genau diese Unterschiede erkennen kannst, dass du die optischen Unterschiede auf der Zunge erkennen kannst und damit natürlich eine Grundlage hast, um Fragen schon ganz anders zu gestalten. Das heißt aber, TCM ist nicht eine Gesprächstherapie und man gestaltet es komplett offen.
Genau. Nee, okay. Das ist für mich eher ein Rückchecken. Ja.
Okay. Heißt für mich aber schon, im Vergleich zu anderen Therapien, nimmt das Gespräch unter Umständen weniger Platz ein, kann man das so sagen? Ohne dass es jetzt also gemindert wird, das, was qualitativ im Gespräch dann natürlich sicherlich mit stattfindet, aber es ist eben nicht nur das Gespräch und man schaut dann auf der Basis weiter.
Genau, in meiner Praxis, also die Realität sieht so aus, ich könnte es in zwei Gruppen teilen. Die eine Gruppe ist wirklich sehr körperliche Anliegen, da müsste ich fast gar nicht sprechen. Mhm. Da ist es total klar, was ich mache und was das Anliegen ist. Und dann gibt es den zweiten Teil, so merke ich einfach, hat sich das entwickelt, das Gespräch immer wichtiger wird. Und dann nimmt das auch bei mir in der Praxis einen relativ großen Raum ein, bevor ich übergehe zur Akupunktur meistens. Weil da geht es dann auch viel um Ernährung und wie funktioniert es im Alltag und wie sieht denn eigentlich die Lebenssituation gerade aus? Wo bin ich, wo will ich hin? Und da hat für mich die chinesische Medizin auch einfach ein tolles Verständnis über Lebenspflege, Lebensführung. Und deswegen ist da auch wieder relativ viel Gespräch dann mit dabei.
Da müssen wir definitiv zu sprechen, weil ein wichtiges Element ist, glaube ich, das Thema eigene Prävention, Gesundheitsförderung auch in den, also so heißt es bei uns, aber ja. Es ist letztendlich das Leben, wie es im besten Falle gelebt werden sollte, auf Dinge, die man achten sollte, da wollen wir auf jeden Fall drauf eingehen. Nochmal, um das zusammenfassen, nochmal mit dem, bleiben wir bei diesem Fallbeispiel. Das heißt, es geht nicht darum, okay, es sind die Kopfschmerzen und die werden typischerweise ausgelöst durch Nackenverspannungen oder bei Migräne eben andere Mechanismen, wo eher Trigeminusregionen irgendwie eine wichtige Rolle mitspielen oder das zentrale Nervensystem und die Erfahrungen, die man über den Schmerz hat. Also das gar nicht, sondern das Aufdröseln, so verstehe ich es, einmal in die Richtung, gibt es einen Organbezug, gibt es ein Energiethema und diese Energieflussthematik, da würde ich jetzt gerne mit dir drauf schauen. Das ist ja ein sehr spezielles Konzept. Ich kann es nicht perfekt erklären, aber deswegen habe ich ja dich mit dabei. Wenn wir über das Thema Qi sprechen, das steckt ja in dem einen oder anderen Begrifflichkeit wie dem Qigong ja beispielsweise auch mit drin. Aber was versteht man unter Qi?
Qi kann man, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich nicht übersetzen, weil es gibt nicht das eine Wort dafür, was das alles beinhaltet. Aber wenn man versucht, es zu übersetzen, könnte man sagen, es ist Energie, es ist Lebensenergie, es ist Wärme. In anderen Kulturen würde man vielleicht sagen Prana. Qi ist eigentlich eine Form von Energie, die verschiedene Formen annehmen kann. Also auf der sehr feinstofflichen Ebene ist Qi unsere Gedanken. Das, was man nicht sehen kann. Ja? Und je stofflicher, je dichter Qi wird, kann es dann wirklich irgendwann Haut, Muskeln, Fleisch, Knochen, Knochen werden dann nochmal viel dichter. Es kann dann sehr dicht und sehr materiell werden. Also ist Qi alles von sehr feinstofflich bis sehr dicht und auch alles dazwischen. Okay. Also es ist die Energie, die uns am Leben hält. Es ist aber gleichzeitig auch die Wärme, die bis in unsere Fingerspitzen uns warm macht. Mhm. Es ist das, was uns morgens die Augen aufschlagen lässt. Und es ist unser Atem, es ist die Bewegung. Es ist aber genauso auch unser Körper mit all seinen Hormonen, mit seinen Strukturen. Es ist eigentlich alles.
Ist es zu kurz gegriffen zu sagen, es geht nur darum, dass Qi richtig fließen kann?
Beides. Zum einen brauchen wir erstmal genug Qi und dann mag es fließen. Ja.
Und wie bekommen wir dann Qi?
Genau. Zum einen kommen wir auf die Welt mit Qi. Ich beschreibe es meistens so, dass wir mit einem Reservoir und mit einem Fass an Qi auf die Welt kommen. Das ist das, was wir von den Eltern mitbekommen haben bei der Zeugung. Also je nachdem, in welchem Gesundheitszustand, welche Konstitution auch unsere Eltern hatten, bekommen wir ein Fass mit Qi. Und dieses Fass mit Qi verbraucht sich über die Lebensspanne. Wenn dieses Fass leer ist, sterben wir. Und unser Leben sollte eigentlich so gelebt werden, sagt man in der TCM, dass dieses Fass an Qi möglichst langsam sich verbraucht, weil wir es nicht so gut auffüllen können. Aber es gibt daneben noch ein zweites Fass und das können wir tagtäglich auffüllen mit Ernährung und Atmung. Also wir brauchen die Ernährung, damit Qi gebildet werden kann und in Kombination mit Sauerstoff, mit Atem, wird dann richtiges Qi daraus, was wir brauchen für einen klaren Geist, um klaren Gedanken fassen zu können, aber auch um überhaupt Lebenskraft, Lebensenergie, Wärme und auch Strukturelles im Körper zu bilden.
Du hast eben das Beispiel genannt in die Richtung, also vielleicht habe ich genügend Qi, dann würde Ernährung und ich würde es mal übersetzen, auch Stoffwechselprozesse würden auch ausreichend gut funktionieren. Jetzt die Variante, weil das, glaube ich, viele betrifft, kalte Hände, kalte Füße. Welche Rolle nimmt dann Qi an der Stelle ein?
Dann unterscheide ich, sind nur die Hände und Füße ein bisschen kalt. Manchmal empfindet man das auch selber gar nicht. Aber wenn jemand anders hinfasst, merkt man, die Hände und Füße sind kalt. Oder ist es wirklich eine tiefe Kälte, die bis über die Knöchel geht. Ja? Aber ganz häufig hat man ja kalte Hände, kalte Füße und es ist nur ein bisschen oberflächlich. Dann ist es meistens so, dass das Qi nicht bis in die Fuß- und Fingerspitzen fließt. Also dann ist es meistens ein Fall von Qi stagniert ein bisschen, blockiert. Es ist nicht so frei im Fluss.
Und was würde man dann dort tun? Oder gibt es auch einen Vergleich zum Beispiel auch in Richtung des Beispiels, was wir eben hatten mit den Schmerzsituationen? Welche Ansätze würdest du dann wählen?
Dann ist es zum einen die Bewegung, die hilft, also wirklich die körperliche Bewegung, um Qi in Bewegung zu bringen, ins Fließen zu bringen. Da kann von Joggen über Qigong oder alles, was so fließend ist, helfen. Oder natürlich auch die Akupunktur, Akupressur, also wirklich über den Körper den Qi-Fluss anzuregen. Und über die Ernährung genügend Wärme in den Körper zu bringen.
Lass uns bei der Akupunktur gerade nochmal bleiben oder auch der Akupressur. Da hattest du eben schon den Begriff der Meridian mit angesprochen. Was versteht man genau darunter? Also das ist das quasi wie die Autobahn, die Flussrichtung, die das Qi nehmen soll?
Genau, Meridiane sind im Körper festgelegte Energiebahnen, wo das Qi fließt. Mhm. Und jedes Organ hat seinen zugehörigen Meridian im Körper. Die meisten gehen vom Hand zum Rumpf oder bis in den Fuß. Manche Meridiane sind kürzer, manche sind länger und das ist wie ein Kanalsystem und man kann sich das vorstellen, da wo die Gullideckel sind, sind meine Akupunkturpunkte. Das heißt, da kann ich mit der Akupunkturnadel oder mit der Akupressur, das heißt manuell nur mit dem Drücken, kann ich Einfluss nehmen auf den Meridian.
Das heißt, du wüsstest jetzt dann wieder zum Thema kalte Hände, kalte Füße, automatisch, welche Punkte man dafür drücken müsste oder wo eine Nadel reinkommen würde? Oder gehören da auch die Informationen der Zungendiagnostik, des Pulses mit dazu, dass man hier Unterscheidungen nochmal machen kann?
Für mich gehören da die Diagnosemöglichkeiten auch noch mit dazu, weil ich in der TCM immer gucke, wo ist die Ursache? Mhm. Also ich schaue mir nicht nur das Symptom an, du hast jetzt beispielsweise Kopfschmerzen, sondern ich schaue, wo liegt bei dir genau die Ursache dafür, dass sich das Symptom Kopfschmerz zeigt. Mhm. Und anhand dessen wähle ich dann auch die Punkte aus. Natürlich gibt es ein paar Punkte, an die denke ich sofort bei kalten Händen, kalten Füßen, aber ich schaue dann wirklich genau, wie ist es bei dir individuell? Wie kann ich da die Punkte auswählen, dass du in der Ursache, wo das Ganze begonnen hat, gestärkt wirst?
Gibt es einen Punkt, den ich drücken könnte, um warme Hände zu kriegen, so ganz simpel gesprochen, wo jeder einmal das mit vielleicht selbst auch erfahren könnte?
Genau, wenn wir vielleicht auch beim Thema Kopfschmerz sind, gibt es so einen der Hauptpunkte, der liegt zwischen dem Daumen und Zeigefinger. Mhm. Wenn man Daumen und Zeigefinger zusammendrückt, ergibt sich meistens so ein kleiner Berg und der Punkt liegt an dem höchsten Punkt von diesem Berg. Und wenn ich da reindrücke und dann aber auch wieder Daumen und Zeigefinger wieder loslasse, ganz locker lasse, die Hand locker lasse, kann ich meistens diesen Punkt spüren. Das ist ein relativ großer Punkt, der auch meistens ein bisschen druckempfindlich ist. Und den kann man einfach mit der anderen Hand, mit dem Daumen drücken und leicht kreisen, ein bisschen wieder loslassen, leicht kreisen und das auf beiden Seiten wiederholen. Das ist ein toller Punkt bei Kopfschmerzen, aber auch ein Punkt, der Qi gut in Bewegung bringt.
Also könnte für meine Hände auch noch ganz gut.
Könnte auch noch gut sein,
genau. Ein guter Punkt sein. Dann nehmen wir den mit. Dann hast du dieses Bilaterale, du hast es bei der Pulsdiagnostik schon angesprochen. Das heißt, ich mache es auf der rechten Seite, also nicht nur, weil rechts beispielsweise meine Kopfschmerzen sind, sondern ich nehme sowieso immer die andere Seite auch mit dazu.
Genau, die Meridiane verlaufen auf beiden Seiten im Körper. Rechts und links ist quasi gespiegelt.
Jetzt lass uns bei dem Thema, das wäre ja dann wirklich auch die spezifische Intervention. Du sagtest, Fokus bei dir Akupunktur. Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es innerhalb der 5 Säulen noch? Du hattest Phytotherapie mit angesprochen. Du hattest bei der Akupunktur, gibt es die Akupressur gehört?
Die Akupressur gehört dazu, die Ohrakupunktur, was vielleicht auch manchen Begriff ist. Ja. Dann das Schröpfen mit den Gläsern, wo Unterdruck erzeugt wird. Ja. Oder die Moxibustion.
Okay. Den musst du noch uns einmal erklären, den letzten. Ich glaube, bei den anderen können wir was anfangen.
Moxa ist Beifußkraut, was getrocknet ist und es wird angezündet, um Akupunkturpunkte zu erwärmen. Das heißt, ich kann entweder auf die Akupunkturnadel diese Moxa-Wolle setzen und anzünden, sodass die Wärme tief in den Akupunkturpunkt eindringt. Oder ich gehe mit einer Moxa-Zigarre ein paar Zentimeter über dem Akupunkturpunkt und erwärme diesen Bereich. Das ist eine sehr wohltuende und sehr stärkende Methode.
Okay. Und wäre also auch eine Erweiterung oder einen jeweiligen Nutzen, dass man sagt, auch wieder für den Fluss letztendlich in den Meridian einen positiven Impact drauf zu haben?
Genau. Oder um jetzt bei dem Moxa speziell Wärme mit reinzubringen, wenn etwas kalt ist oder wenn etwas nicht fließt aufgrund von Kälte, was wir zum Beispiel sehen, wenn ein Fluss zufriert.
Ja.
Wenn auf einmal der Fluss gefroren ist, dann fließt das Wasser nicht mehr. Aber da ist die Ursache die Kälte gewesen. Da würde ich dann zum Beispiel Moxa anwenden.
Hm. Jetzt gibt es den anderen, also die anderen Säulen, nämlich Ernährung, haben wir jetzt schon angedeutet und da will ich gleich mit dir mal so ein paar Tipps mitgeben, die Leute, die uns jetzt mit zuhören. Ernährung und Bewegung als, sage ich mal, die Basis des präventiven Konzeptes in der TCM. Du hast angesprochen bei der Bewegung, geht es, also du hast es westlich erweitert, hast gesagt, man kann auch ruhig Jong gehen, aber Qigong und Tai Chi, was verstehen wir darunter? Und
Qigong ist so die tägliche Bewegungsübung, sowas, man kann es übersetzen mit Gymnastik. Mhm. Wer schon mal in China war, weiß, dass dort jung und alt wirklich jeden Tag im Park draußen bei Musik ihre Bewegungsübung machen. Oder man sieht jung und alt an der Bushaltestelle warten und dabei eine kleine Qigong-Übung machen. Das ist dort in dem Alltag ganz normal. Mhm. Tai Chi wäre dann die Kampfkunst. Das ist die Selbstverteidigungsart. Aber das Qigong ist die tägliche Gesunderhaltung in Form von Bewegung.
Das heißt letztendlich, Bewegung in den Alltag zu integrieren, das sind auch gelernte Abläufe. Also es ist nicht nur, ich bewege mal, also ich kreise mal ein bisschen die Schultern, sondern es sind schon auch gezielte, fließende Bewegungen, die dann umgesetzt werden.
Genau, das sind fließende Bewegungen. Da gibt es verschiedene Formen, die jeweils einen Einfluss auch auf die Meridiane haben. Das heißt, jeder Meridian, wenn du dir vorstellst, der Blasenmeridian ist zum Beispiel ein sehr langer Meridian, der geht vom äußeren kleinen Zeh über die Wade, über den Oberschenkel, den ganzen Rücken entlang und zieht vorne bis zu den Augen. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr langer Meridian. Und dann gäbe es zum Beispiel eine Übung im Qigong, um diesen Meridian zu lockern, um dort Bewegung reinzubringen. Also das heißt immer, Qigong ist ein Geschmeidigmachen. Das ist wie eine Meditation durch Atem und Bewegung. Und durch diese Abläufe wird der Kopf leer, der Kopf ruhig und es wird sehr der natürliche Fluss in den Meridianen angeregt.
Wie viel Zeit sollte man denn pro Tag mit den, nennen wir es mal, gymnastischen Übungen oder Qigong verbringen? Wie siehst du es in China? Wie wird es umgesetzt?
Ich finde, da ist wichtig, wie passt es hier bei uns, weil wir sind hier in einer anderen Kultur. Wir haben vielleicht, oder es muss hier mit dem Alltag in Einklang sein. Deswegen finde ich ein paar Minuten und da vielleicht auch wieder ein Ansatz aus unserer westlichen Sicht. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Minuten erwiesenermaßen, die man gut durchführen kann, wenn man eine Regelmäßigkeit einbringen möchte. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich mache 20 Minuten Qigong am Tag, ist es vielleicht zu viel. Also für mich würde es schon reichen, 2-3 Minuten, 3-4 Minuten, aber dafür das regelmäßig zu machen.
Dann mit Blick auf das Thema Ernährung. Wie sieht denn die TCM-Ernährung aus? Wie würdest du die in ein paar Punkten zusammenfassen? Und wie sähe eine präventive, eine gesundheitsförderliche Ernährung aus?
Also zum einen finde ich es wichtig, dass TCM-Ernährung heißt nicht, ich esse chinesisch oder auch chinesische Lebensmittel, sondern das, was meine Mutter damals mit Kollegen hier so ein bisschen etabliert hat, ist eigentlich, wie kann ich das Wissen der TCM übersetzen auf unsere Lebensmittel, die hier wachsen? Weil nur wenn ich saisonale, regionale Lebensmittel verwende, macht das Ganze hier auch Sinn. Welchem Klima sind wir hier ausgesetzt? Welchen Anforderungen sind wir hier ausgesetzt? Das heißt, die TCM-Ernährung ist die Ernährung, die wir hier gut durchführen können, aber mit dem Wissen der TCM. Und so grundlegende Gedanken dazu sind, wie funktioniert der Körper eigentlich, wie funktioniert der Stoffwechsel? Und eine Vorstellung ist, dass wir in der Mitte, also in unserem Bauch, was auch Verdauung oder Stoffwechsel genannt werden kann, dass wir dort einen kleinen Reistopf haben. Und unter dem Reistopf muss ein Feuer brennen. Und nur wenn dieses Feuer gut brennt, kann der Reis gar werden. Also wenn du versuchst, einen Reis zu kochen, brauchst du gutes Feuer drunter, brauchst den richtigen Reis, brauchst die richtige Menge Wasser und Reis. Und wenn das gut funktioniert, dann steigt ein feiner Nebel auf. Und das ist letztendlich das, was unseren Geist nährt, damit wir einen klaren Gedanken fassen können. Und es ist auch das, was unsere Haut geschmeidig macht, was unsere Finger und Fußspitzen, da sind wir wieder, wirklich warm werden lässt, wohlig warm. Und wenn das alles gut funktioniert, dann habe ich einen gut funktionierenden Stoffwechsel und der Körper ist in der Lage, aus dem, was ich esse, die Stoffe aufzunehmen, umzuwandeln und einzubauen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich schauen, wie kriege ich dieses Feuer darunter kräftig genug, ja? Oder was kommt in den Reistopf rein? Wann kommt etwas in den Reistopf rein? Und da sind wir bei den Organzeiten. Und da ist es in der Früh zwischen 7 und 11 Uhr ist die Zeit von Magen und Milz. Mhm. Das heißt, Magen und Milz sind maßgeblich für diesen Prozess der Umwandlung der Wärme von diesem Kochen von dem Reis zuständig. Und wenn ich in der Zeit etwas esse, funktioniert der Stoffwechsel und die Umwandlung am besten. Das ist so einer der Grundgedanken der TCM, der für mich sehr hilfreich ist, um zu verstehen, wie funktioniert meine Mitte, wie funktioniert mein Stoffwechsel, weil nur wenn das gut funktioniert, bin ich in der Lage, Qi zu bilden.
Das heißt, eher etwas Warmes.
Eher etwas Warmes, wenn ich es jetzt mal ein bisschen übertreibe, ja. Wenn du morgens den Herd anmachst, den Topf draufsetzt und literweise kaltes Wasser, ja. Kalten Salat, kalten Sachen reintust, dann tut sich der Topf erstmal schwer zu kochen. Andersrum, wenn ich in der Früh was Warmes reintue, das muss nicht gleich um 7 in der Früh sein, das kann auch ein späteres Frühstück sein. Ne? Aber wenn ich da was Warmes reintue, dann tut sich der Prozess des Kochens schon mal viel, viel leichter.
Also es geht dann wirklich nur um das Thema der Temperatur oder auch bestimmte Lebensmittel, die wärmend sind?
Dann kommen auch die Lebensmittel ins Spiel, die eher wärmend sind, weil es gibt dieses Konzept der Thermik in der TCM. Thermik bedeutet, wie ein Lebensmittel eine Temperaturwirkung im Körper auslöst. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du beißt auf eine Chili, dir wird sofort heiß. Andersrum, wenn du eine Banane isst oder vielleicht eine Gurke, dann wird dir im Körper eher kühl. Und das ist unabhängig davon, ob dieses Lebensmittel roh oder gekocht ist oder in welchem Zustand ist, sondern das Lebensmittel an sich hat diese Wirkung. Okay. Natürlich macht die Zubereitungsart auch noch einen kleinen Unterschied, aber so vom Grundprinzip.
Was wäre dann ein gutes Frühstück beispielsweise, was wir mal als Empfehlung mitgeben können?
Das wäre ganz klassisch ein Porridge, wer das mag. Es kann auch eine schnelle Variante sein, einfach ein bisschen Haferflocken, heißes Wasser drauf, ein paar Minuten quellen lassen. Und wer mag ein Obst dazu oder Kompott, ein bisschen warme Gewürze oder erwärmende Gewürze, das wäre alles so wie Kardamom, Zimt.
Hätte ich jetzt, ja. Genau. Ich fühle gerade etwas rein, ja.
Und genau, das wäre zum Beispiel eine gute Grundlage, wenn man sowas in die Richtung mag.
Ja. Okay, dann lass uns da weitergehen. Das heißt, Ernährung in der TCM bedeutet vor allen Dingen auch zur richtigen Zeit das Richtige zu essen. Wenn ich es richtig jetzt zusammenfasse, jetzt haben wir schon mal ein Frühstück, dann lass uns da mal weitergehen am Mittagessen.
Das wäre die ideale Zeit, um Sachen zu essen, die ein bisschen schwerer verdaulich sind, wie Fleisch, Hülsenfrüchte. Das ist die beste Zeit. Man kann sich das so vorstellen, wie morgens geht die Sonne auf und mittags steht sie am höchsten Punkt. Da ist noch, haben wir noch gute Wärme in unserem Bauch, um diesen Reistopf zu kochen. Genau. Ja. Und alles, was so nach dem Mittag ist, da nimmt die Sonne langsam ab, die Kraft nimmt ab und so nimmt auch unsere Kraft in der Verdauung ab. Das heißt, wenn ich spätabends sehr schwer und deftig essen würde, wird nicht mehr viel verdaut. Der Schlaf wird damit nicht so gut. Ich wach morgens auf und habe keinen Hunger, weil eigentlich über die Nacht nicht viel verdaut wurde. Also am schönsten ist es wirklich, wenn man den Schwerpunkt auf den Vormittag legt und abends was Leichtes isst.
Erst etwas Anfachendes, Feueranfachendes, dann voll in der Verbrennung in der Mittagszeit. Und dann lass uns dafür den Abend noch weiter schauen.
Und abends wäre es was Leichtes. Gemüse, Fisch, Reis, in die Richtung, irgendwas.
Wie ist da mit Salat, weil du gesagt hast, morgens sowieso eher nicht, wäre jetzt auch wahrscheinlich nicht das typische deutsche Frühstück, aber Abendsalat, wie siehst du das?
Ist auch sehr kalt und wenn du dir vorstellst, dass dein Herd schon gar nicht mehr so richtig kocht, dann wird der Salat bei den meisten, manche vertragen es gut, aber bei den meisten eigentlich eher liegen bleiben im Verdauungstrakt und gar nicht mehr gut verdaut werden. Das heißt, Salat zum warmen Essen dazu ist nochmal was anderes wie nur ein Salat. Dann hilft es schon mal für die Verdauung, aber am schönsten wäre der Salat auch mittags.
Lass uns mal bei so ein paar konkreten Fragen, die häufig in dem Kontext, glaube ich, auch der TCM-Ernährung gestellt werden. Jetzt, das Salatthema haben wir gerade schon mal angesprochen. Heißt es denn grundsätzlich, also du sagtest es gerade, eher mittags mit dazu, den Salat mit dazu zu essen, wenn überhaupt?
Genau, und vom Prinzip wäre es eher so der Salat zum warmen Essen dazu. Mhm. Ja? Und nicht der Salat anstatt einer richtigen Mahlzeit.
Okay, verstehe. Wie sieht's aus mit Brot und Getreide grundsätzlich?
Also genau, viele fragen mich, ob man dann gar kein Brot mehr essen darf in der TCM. Grundsätzlich gibt es für mich keine Verbote. Also Essen muss Freude machen und die Freude steht nochmal, finde ich, da drüber. Und natürlich kann man Brot essen, aber wenn ich morgens, mittags, abends Brot esse oder sehr regelmäßig, dann habe ich meistens nichts Warmes, nichts Gekochtes. Und das ist eher schwierig für die Verdauung. Das heißt, mal Brot, ja, überhaupt kein Problem. Und du fragtest gerade noch zum Thema Getreide. Getreide ist in der TCM ein wichtiges Lebensmittel, weil das einfach sehr viel Stabilität und Erdung gibt. Das heißt, Getreide wird in der TCM nicht verteufelt, aber ich unterscheide sehr bewusst zwischen weißem Mehl oder wirklich Getreide in seiner kompletten Form mit Keim, mit Mehlkörper, mit Schale. Ja.
Wie sieht es aus mit, was ja auch gerne so zwischendrin oder zu einer Mahlzeit verwendet wird, mit Smoothies, also Gemüse- oder Frucht-Smoothies?
Auch eine wichtige Frage. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Menge an. Wenn du dir vorstellst oder den Berg siehst, oder wir müssten vielleicht erstmal drüber sprechen, was man unter einem Smoothie versteht, aber meistens ist es ein großer Berg an Obst und Gemüse, der püriert wird oder gepresst wird, ja. Und es bleibt die ganz konzentrierte Form zurück. Aber was fehlt, ist das, was Struktur und auch wieder so ein bisschen Erdung gibt, ja. Und wenn ich ein Smoothie anstatt einer Mahlzeit esse oder trinke, ist es meistens auch wieder zu kalt.
Okay.
Das heißt, die Empfehlung ist eigentlich, so ein Schnapsglas voll zu einer Mahlzeit, zu einer warmen, das wäre ideal. Das wäre wirklich richtig gut.
Ja. Okay. Das lässt sich ja vielleicht mit einbauen. So das Thema, gerade auch für die Leute, die sportlich aktiv sind, wenn wir jetzt, also wir reden grundsätzlich von 3 Hauptmahlzeiten pro Tag, oder?
Das kommt ein bisschen so auf den Alltag drauf an. Hm. Für manche sind 2 Mahlzeiten völlig ausreichend, manche brauchen 3 und manche brauchen auch was Kleines dazwischen. Das ist okay.
Wenn ich jetzt nämlich den Blick drauf wende für Menschen, die vielleicht viel Sport treiben oder sich gerne proteinreich ernähren wollen, wie ist das in der TCM-Ernährung umsetzbar?
Proteine sind, finde ich, ein wichtiges Thema, und da geht es aber eher darum, der Körper ist nur in der Lage, eine relativ kleine Menge an Proteinen am Tag zu verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, ich frage mich dann zum einen, was wird unter dem Protein verstanden, wenn damit gemeint ist, ich esse eine große Schüssel Quark jeden Tag, dann schaue ich mir das wieder aus der Sicht an, was macht denn Quark im Körper, wie wärmend, kühlend ist es?
Wahrscheinlich kühlend.
Eher kühlend, genau. Was gibt es noch andere Proteine? Und da bin ich dann bei den Hülsenfrüchten, die viele immer vergessen und die in der TCM wirklich einen wichtigen Faktor mitbringen, weil Hülsenfrüchte eine super gute pflanzliche Proteinquelle sind. Und wenn man die richtig zubereitet, ist das wirklich toll. Aber da geht es auch eher darum, die kleine Menge, aber das regelmäßig. Hm. Ansonsten überlaste ich den Körper und er ist gar nicht in der Lage, das alles umzuwandeln.
Dann noch ein Thema: Frauen im Rahmen des Zyklus. Gibt es da irgendetwas aus TCM-Perspektive, auf die man unbedingt achten sollte?
Die Frau unterliegt natürlich ganz natürlich dem Zyklus. Das bedeutet auch, dass sie physiologisch immer in einen Blutmangel kommt während der Periode. Das heißt, das sind die Tage, besonders so dem zweiten, dritten Zyklustag, wo ich richtig gut das Blut nähren kann, das Blut stärken kann. Das wäre so der Anfang des Zyklus. Und dann ab der zweiten Zyklushälfte geht es darum, das Qi, die Energie, wieder ins Fließen zu bringen, weil das meistens die Phase ist, wo das Qi sich ein bisschen staut oder stockt oder nicht gut fließt, dann können Symptome auftreten wie PMS, Stimmungsschwankungen und so weiter. Und die Vorstellung ist, dass man, bevor die Periode beginnt, alles gut in den Fluss gebracht hat und dann am Beginn der Periode wieder das Blut gut stärkt. Und Blut stärken kann ich nur über die Ernährung. Und da gibt es 3 sehr wichtige Punkte. Das eine ist wirklich die Wärme, also warm essen, regelmäßig essen und warm, ja. Das zweite ist eine gute Proteinquelle. Wenn kein Fleisch oder Fisch, dann unbedingt Hülsenfrüchte. Und die dritte Quelle ist dunkelgrünes. Wir brauchen das Chlorophyll aus dunkelgrünen Kräutern, Salaten, Gemüse, um Blut zu bilden. Und mit diesen 3 Punkten kann ich das richtig gut aufbauen.
Super, ich glaube, da sind sehr viele spannende und wichtige Tipps mit dabei. Franzi, du hast eben erwähnt, du oder auch deine Mutter schon versucht, quasi das TCM-Konzept auch in die westliche Welt mit zu implementieren. Seid ihr nicht ganz alleine, glaube ich ehrlicherweise, weil das, was ich eher sehe, ist häufig, dass so einzelne Elemente, also einzelne Säulen der TCM implementiert werden. Wenn wir uns dieses gesamte Bild in der chinesischen Kultur auch nochmal anschauen, da finde ich einen Aspekt sehr interessant bei. Das ist nämlich folgender. Das heißt, auf der einen Seite hat jeder Mensch in China seinen eigenen Arzt, TCM-Arzt oder Therapeuten. Und dann gibt es noch etwas Interessantes, denn Arzt und Therapeut wird immer nur dann bezahlt, wenn man gesund ist. Und im Falle von Erkrankungen wird er nicht bezahlt. Wie würdest du diese Form des Konzeptes beschreiben oder auch den Unterschied oder auch für unsere Gesellschaft im Unterschied?
Ich finde das fantastisch, weil das bedeutet einfach, dass ich tagtäglich etwas dafür tue, dass ich gesund bleibe. Und jeder hat seine Konstitution, seine Schwächen, die er immer ein bisschen ausgleichen muss oder kann. Und wenn ich dafür etwas tue, ist es natürlich fantastisch, weil ich etwas für meine Gesundheit tue und mein Therapeut, meine Therapeutin mich dabei unterstützt, gesund zu bleiben. Und die Vorstellung, dass ein Arzt, eine Ärztin nicht bezahlt wird, wenn die Patienten krank sind, finde ich toll, weil das den Fokus nochmal viel mehr auf die Gesundheit und auf die Lebensführung legt.
Ja, und verändert die Perspektive. Ja. Ist das etwas, was gut in unserer Kultur umsetzbar ist oder was müsste sich dafür verändern?
Ich finde, es ändert sich momentan ein bisschen, so dass ich merke, in der Praxis habe ich mehr und mehr Menschen, die sagen, sie haben kein akutes, gravierendes Anliegen, aber sie haben das Gefühl, es gibt so Kleinigkeiten, wie so kleine Befindlichkeiten, die man ausgleichen kann, ja, oder verbessern könnte. Und das, finde ich, ist schon mal ein toller Ansatz. Es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte oder müsste, aber für mich ist es so ein Weg über das darauf aufmerksam machen, dass man wirklich sehr viel schon selber machen kann zu Hause, ja. Und wenn ich da genau weiß, wie, wenn ich weiß, wo sind meine Schwachstellen, wie kann ich da gut vorsorgen, dass ich auf lange Sicht, weil ich viele sind ja beruflich erfolgreich oder eingespannt oder mit Familie. Und meistens kriegt man das für einen Zeitraum ganz gut hin, aber ich möchte ja auf lange Sicht gesund bleiben. Und so kann es hilfreich sein, auch in jüngeren Jahren schon was für seine Gesundheit zu tun, um einfach sehr weise und vorausschauend die Gesundheit gut, da sind wir wieder bei diesen zwei Fässern, gut auf sein Ski aufzupassen. Mhm. Und das gut zu nähren.
Und heißt letztendlich, gerade auf Ebene der Prävention oder eigentlich des Gesundseins, letztendlich auch Ernährung und Bewegung und vor allen Dingen hier diese Regelmäßigkeit auch mit dabei zu haben, das auf jeden Fall schon in den Alltag mit zu integrieren, selbst auch mit zu beobachten, gehört das wahrscheinlich auch mit dazu. Also Veränderungen eben auch festzustellen.
Ja, ist auch.
Bevor erst dann irgendwelche Symptome auftreten.
Genau. Und manchmal sind es ja wirklich die Kleinigkeiten, dass mir auffällt, ich habe so schnell kalte Hände, kalte Füße. Mhm. Normalerweise sollte sich das wohlig warm anfühlen. Mhm. Also das sind so kleine Befindlichkeiten, mit denen wir uns auch häufig abgeben. Aber für mich aus der Sicht der TCM sind das schon alles kleine Anzeichen, dass ich sage, okay, da könnte ich noch was tun, um das wieder auszugleichen.
Franzi, wir wollen dich persönlich auch noch etwas näher kennenlernen. Deswegen stelle ich immer gerne noch ein paar kurz persönliche Fragen. Die kommen jetzt mit der Bitte um eine kurze, schnelle Antwort. Welches Land möchtest du nächstes Jahr bereisen?
Indien.
Indien. Schon mal dort gewesen?
Ich war vor 2 Jahren in Indien, ja, für eine Ayurveda-Kur.
Okay.
Das thematisch sehr ähnlich ist wie die TCM, in manchen Sachen auch unterschiedlich, aber das fand ich sehr bereichernd und ich möchte nochmal nach Indien.
Welche Bewegung, welchen Sport treibst du am liebsten?
Das ist beides. Einmal Joggen für die Bewegung und für das in der Natur sein im Grünen und Yoga.
Kein Qigong?
Qigong natürlich auch. Nee, das ist für mich so, genau.
Ja.
Auch kein, nicht Sport in dem Sinne, sondern das sind so tägliche Übungen, die immer mit einfließen. Wenn ich joggen gehe, sieht man mich meistens an der Isar stehen und Qigong machen.
Franzi, wie sieht ein perfekter Sonntag bei dir aus?
Lange ausschlafen, gut essen, in guter Gesellschaft, ob Familie oder Freunde.
Letzte Frage. Was bedeutet Gesundheit für dich?
Gesundheit ist für mich alles. Das ist, wie ich mich durchs Leben bewege. Und Gesundheit ist letztendlich das, mit dem ich mich beruflich umgebe, weil es mir aber auch persönlich so am Herzen liegt.
Die traditionelle chinesische Medizin, eine Erfahrungsmedizin, Jahrtausende von Jahren alt, mit sehr interessanten Ansätzen, mit unterschiedlichen Säulen, mit unterschiedlichen Elementen, definitiv ausgerichtet auf das Thema Prävention, Gesundheitsfürsorge für einen selbst, Dinge im Vorfeld zu erkennen, bevor sie entstehen, zu verstehen, wie das Qi fließt. Franzi, vielen Dank, dass du in dem Podcast mit dabei warst heute. Bevor ich dich entlasse, vielleicht hast du für uns noch 1, 2 Tipps, die jeder jetzt sofort umsetzen kann, die uns jetzt hier zuhören. Vielleicht auch in Richtung den Qi-Fluss beispielsweise mit anzuregen oder auch neues Qi zu bilden.
Dann wäre der eine Tipp, um Qi in Bewegung zu bringen, raus in die Natur zu gehen, wo wir auch vorhin angefangen hatten, dass die TCM ist dieser Wandel in den Jahreszeiten. Und wenn es auch nur 2, 3 Minuten sind, es muss keine Qigong-Bewegung sein, es muss kein Sport sein, aber einfach rauszugehen, die Füße auf dem Boden zu spüren, den Atem zu spüren, sich selber als Mensch zwischen Himmel und Erde zu spüren, also wirklich die Füße auf dem Boden, aber nach oben hin, man kann sagen offen oder angebunden und sich bewegen. Und wenn es vielleicht nur ein kleiner Spaziergang ist, aber spazieren gehen, nur um spazieren zu gehen. Also keine Besorgung machen auf dem Weg, nicht irgendwo hin müssen, sondern nur rauszugehen, um rauszugehen. Das wäre das eine, um den Qi-Fluss im Körper auf eine ganz sanfte Art und Weise und auf eine sehr einfache Art und Weise anzuregen. Und um Qi zu bilden, wenn wir uns jetzt gerade im Winter befinden, wäre es eine tolle Möglichkeit, das mit Kraftsuppen zu machen. Und eine Kraftsuppe kann ich zum Beispiel auch vegetarisch machen, Gemüse, und für den Proteinanteil, der das Fleisch in dem Fall ersetzt, würde ich vielleicht 1-2 Esslöffel Hülsenfrüchte, sowas wie schwarze Bohnen oder Mungbohnen mit dazugeben. Und die Suppe für 2-3 Stunden kochen, noch ein bisschen wärmende Gewürze rein, wie ein Lorbeerblatt, ein paar Wacholderbeeren, und das 2-3 Stunden kochen. Und das ist eine richtige Kraftmedizin, die uns eine gute Wärme in den Körper gibt und diesen Prozess im Körper von der Umwandlung von Nahrung richtig gut unterstützt, weil das richtig Feuer und Kraft für die Mitte ist.
Also nochmal sehr wertvolle Tipps. Vielen Dank dafür, Franzi. Für die Leute, die sich für deine Arbeit auch interessieren, man findet dich hier in München in eigener Praxis. Man googelt dich am besten.
Man googelt mich am besten. Man findet mich unter meinem Namen. Genau, meine Praxis ist in der Klenzestraße, und sonst findet man mich auf meiner Website.
Super. Dann unbedingt vorbeischauen. Sehr viele spannende Themen. Nochmal, Franzi, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank. Danke euch.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.